HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schelt. Nobel, hart und schmutzig. Das könnte eine Band sein, ein Romantitel oder auch eine Detektivserie im Fernsehen. Nobel, hart und schmutzig ist aber der Name eines Speiselokals in Berlin-Kreuzberg, ausgezeichnet mit einem Stern. Willi Wagner ist Sommelier, Wirt und Inhaber. Micha Schäfer ist der Küchenchef. Mit Ihnen will ich darüber reden, warum Sie brutal lokal kochen, ob Genuss politisch sein kann und was gutes Essen mit Klima zu tun hat. Normalerweise sage ich zur Begrüßung immer willkommen, aber diesmal bin ich ja bei Ihnen im Restaurant zu Gast, also danke für die Gastfreundschaft. Willi Wagner, der Sommelier, und Michael Schäfer, der Küchenchef, also ganz klare Rollenverteilung könnte man sagen. Michael macht die Gäste satt, Willi macht sie betrunken. Ist es so einfach?
Ja. Ja, es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Normalerweise kauft der Koch einfach beim Großhändler ein und bestellt seine wöchentliche Bestellung so 2-3 Mal in der Woche und manchmal auch nur einmal, je nachdem, wie frisch da gekocht wird. Und wir telefonieren halt nicht nur mit einem oder einer, sondern wir telefonieren und schreiben und WhatsAppen und Messengen und so weiter mit 50. Und diese Arbeit bedarf sehr viel Konzentration. Und dann auch noch die kreative Arbeit, dass das, was auf dem Teller ist, auch irgendwie schmeckt. Dass ich immer sage, Micha muss sich auf die Küche konzentrieren und ich gucke, dass im Prinzip dass genug Gäste da sind für das Unternehmen.
Wenn man so eine Rollenverteilung hat, so ein Projekt gemeinsam stemmt, dann verbringt man ja auch sehr viel Zeit miteinander. Vielleicht sogar manchmal mehr, als einem lieb ist. Vielleicht verbringt man mehr Zeit mit seinem Geschäftspartner als mit seiner eigenen Familie. Deshalb machen wir mal so ein kleines Spielchen. Ich fange einen Satz an, Sie dürfen den vervollständigen. Micha fängt an. An Billy nervt mich am meisten.
Wir sind sehr, sehr unterschiedlich auf jeden Fall, so wie Tag und Nacht. Das heißt, wir gehen uns tatsächlich wahrscheinlich sehr regelmäßig auf den Keks. Aber gleichzeitig ergänzen wir uns auch sehr, sehr gut. Und ich habe von Billy schon mehr gelernt, als ich jetzt zusammenfassen könnte. Und mich über mehr Dinge aufgeregt, die ich zusammenfassen könnte.
Machen wir die Gegenprobe, Willi Wagner. Genau. Was nervt Sie am meisten an Micha?
Also wir sind jetzt 7 Jahre miteinander zusammen. Länger, als ich mit meiner Frau verheiratet bin. Ich genieße das sehr mit ihm, weil er, wie er gerade schon gesagt hat, wir völlig unterschiedlich sind. Also auch das, was wir in unserem Leben irgendwie machen. Und genau das ist eigentlich der große Vorteil oder das große Positive, was da sich zusammentrifft, dass ich die Rampensau bin und Micha gar nicht so gerne mit Journalisten sich unterhält.
Ich fühle mich geehrt. Jetzt haben Sie beide schon, was Sie an dem anderen begeistert, ein bisschen vorweggenommen. Dann können wir das überspringen. Micha, wenn Billy ein Wein wäre, welcher wäre er?
Oder vielleicht bin ich auch Schnaps.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, eher was richtig Hartes.
Billy, wenn Micha ein Gemüse wäre, wäre er?
Vielleicht ein wilder Meerrettich. Micha ist ein sehr ruhiger Charakter, der nicht sehr freundlich immer rüberkommt, aber eigentlich doch sehr, sehr freundlich ist.
Wer von Ihnen ist denn eigentlich nobelhart und wer ist schmutzig?
Die Gäste vor allem.
Die Gäste, die zu uns kommen, die möchten sich gerne auf eine Interpretation eines Abends einlassen. Also der Redundanzesser, der wird ein bisschen ein Problem haben hier, weil er nicht das findet, was er eigentlich sonst so gewohnt ist, was er findet. Weil wir schon den Ton angeben und die Erwartungen muss der Gast sich entsprechend in gewisser Weise unterordnen, weil wir einfach unseren Stil haben. Das fängt bei der Tür an, das geht über das Menü weiter, das war, was es zu trinken gibt, wie das serviert wird und so weiter und so fort.
Genau, wir hören ab und zu mal die Tür klingeln. Also wer hier rein will, muss mal klingeln, auch wenn er abends eine Reservierung hat.
Auch wenn er abends eine Reservierung hat. Jeder, der hier drin sitzt, hat nicht so das Gefühl, dass hier jetzt hier jeder gleich sofort reinläuft und hier eine Reisegruppe drin steht mit Jacken und Gepäck und so, wo geht's denn jetzt hier zum Tisch oder so. Ne? Deswegen ist die Tür zu und gibt uns einfach mehr Ruhe und mehr Konzentration für die Arbeit, die wir hier drin haben.
Wir müssen aber schon nochmal auf den Namen kommen, denn jedem, dem ich im Vorfeld von diesem Interview erzählt habe, wenn ich gesagt habe, ich interviewe die zwei von Nobel, hart und schmutzig, dann wurde immer gefragt, Nobel was? Was ist denn das für ein komischer Name? Ich habe gelernt, der Name kommt von einem Bericht über die Randsportart Polo. Mhm. Die ist nämlich Nobel, hart und schmutzig. Genau. Aber bei Ihnen hat es ja auch was mit dem Konzept zu tun. Also was ist an dem Essen Nobel, was ist hart und was ist schmutzig?
Gar nichts mit dem Essen zu tun. Das hat was mit dem Abend an sich zu tun. Und ich habe am Sonntag gekocht und wir waren zu siebt in unserer Küche und wir haben nachts um 3 dann nicht mehr aufgeräumt, weil wir einfach müde waren und auch betrunken und so weiter. Und am nächsten Morgen, und der Tisch war schmutzig, aber es war ein ganz großartiger Abend Und da standen noch die Gläser offen und da war noch die Butter da so gestanden, ein Stück Käse war noch auf dem Teller und irgendwie war das halt, ne?
Stillleben.
Genau, und irgendwie zeigt das auch einen schönen Abend, wenn da irgendwie was passiert ist. Und da ziehen wir den Bezug Name zum Restaurant, also das, wie du den Abend im Prinzip erlebst. Und da ist Essen eine Sache davon, aber das Essen ist jetzt nicht nobel, hart und schmutzig, sondern das Essen ist das, was Micha sich im Prinzip überlegt. Und die Küchenrichtung nennen wir brutal lokal. Das heißt, wir kochen mit den Lebensmitteln aus der Region Berlin und lassen eine ganze Menge weg, um auch so ein bisschen den Geschmack der Region Berlin oder der Region, in der wir uns befinden, nördliches Deutschland, Polen, so irgendwie einzufangen.
Hi Info, das Interview mit Billy Wagner und Micha Schäfer vom Berliner Sternerestaurant Nobel, Hart und Schmutzig. Sie haben es gerade angesprochen, Sie kochen brutal regional, brutal lokal. Da will ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Auch der Name Ihres Restaurants, das heißt ja nicht Restaurant, sondern Speiselokal, der ist ja nicht zufällig gewählt. Das ist Ihnen ganz offensichtlich extrem wichtig. Fast alles, was im Nobel, Hart und Schmutzig auf den Tisch kommt, das kommt aus dem Umland von Berlin. Das heißt im Umkehrschluss aber auch ziemlich viel Verzicht, vor allem für den Koch. Also kein Olivenöl, keine Zitrone, keinen Pfeffer, keine Schokolade, kein Thunfisch, kein Curry. Das klingt für mich erstmal ganz schön dogmatisch. Warum machen Sie sich das Leben bzw. das Kochen so schwer?
Also mir geht es vor allem darum, bei dem Thema Lebensmittel einfach tiefer zu gehen. Das heißt, auf der einen Seite, die Erfahrung, die der Gast macht, soll nicht einfach eine wahllose sein und so im Sinne von, ja, das war jetzt irgendwie lecker, sondern das hat in dem Fall durch diese Dogmatik auch eine ziemlich ausdrucksstarke Geschichte dahinter. Automatisch gibt es ganz viele Verknüpfungen an die Kindheit oder an irgendwelche Erfahrungen mit Lebensmitteln, die irgendwas in einem auslösen. Und es ist die Möglichkeit, nur wirklich, wirklich gute Lebensmittel zu verwenden, weil das funktioniert nur, wenn man den Handel ausschließt und wenn man direkt mit Erzeugern arbeitet. Und das machen wir jetzt schon, seit wir aufgemacht haben im Februar 2015. Und seitdem hat sich im Berliner Umland, was die Qualität von Lebensmitteln angeht, schon sehr, sehr viel getan. Es wird darüber nachgedacht, wie Landwirtschaft zu funktionieren hat, dass es wirklich gut wird. Es ist ein politisches Thema geworden in der Stadt. Das heißt, die Nachfrage wird automatisch generiert durch Gastronomen, durch Endverbraucher. Und es ist einfach, diese Dogmatik ist für mich und für uns eine Grundlage, eine Zukunft aufzubauen, die mehr ist, als einfach nur jeden Abend am Herd zu stehen und dann in Rente zu gehen.
Jetzt haben wir November, das heißt, es wird dann irgendwann auch schon ziemlich dünn mit der Auswahl so an frischem Gemüse aus dem Berliner Umland. Also gibt es jetzt hier im Nobel, Hart und Schmutzig in den nächsten Wochen nur noch Teltower Rübchen, Rote Beete und Pastinaken oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben schon im März angefangen, uns auf den Winter vorzubereiten. Tatsächlich sind November, Dezember, Januar noch die Monate, wo man eine relativ große Auswahl hat und der tiefe Winter, der kulinarische Winter ist so Februar, März, Anfang April oder so. Und dann geht es an die eingeweckten Sachen und die fermentierten. Also wir haben den ganzen Keller voll mit Dingen, die wir dann servieren können.
Und das ist auch, wenn man dann zu dem Zeitpunkt zu uns kommt, isst man auch eine Küche, die man woanders so noch nicht im Mund hatte. Weil alles, was du isst, ist alt. Und das meine ich jetzt im Positiven. Mhm. Ne? Und das gibt einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Idee. Man geht mit einem bestimmten Bild im Kopf nach Hause und begreift die Region auf einmal ganz anders, weil wir hochwertige Lebensmittel haben von Menschen, die sich da draußen mit dieser Region und diesen Lebensmitteln auseinandersetzen, weil wir hier ein Küchenteam haben, die auch das Wissen einzusetzen oder umzusetzen oder zu verarbeiten. Also man denkt immer so, oh Februar, dann gibt es nichts zu essen. Aber wir schaffen es ja dann trotzdem, eine Speisefolge von 10 Gängen zu servieren, die interessant ist und spannend ist.
Billy Wagner, Sie nennen das eine landwirtschaftlich orientierte Küche anstelle der gastorientierten Küche. Da würde ich jetzt als Gast erstmal sagen, Moment mal, wenn ich hier gut 200 Euro in dem Laden lasse, dann will ich als Gast schon im Mittelpunkt stehen.
Also das landwirtschaftlich orientierte Küche, das hat Micha gesagt als erstes dazu. Ich komme aus einer Gastronomie, da hat man Gastronomie ganz anders definiert. Da war der Gast immer im Fokus. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht, habe dann in der gehobenen Top-Gastronomie in Deutschland gelernt, habe in Restaurants gearbeitet, wo der Gast immer im Fokus stand. Weil das, was damals besonders war, man daheim nicht unbedingt hatte oder nur in ganz gewissen Kreisen hatte. Heutzutage durch Globalisierung, durch immer alles verfügbar, durch Flugananas, kein Problem. Flugmango, kein Problem. Ist das eigentlich total langweilig geworden, weil alles so von überall her hierher kommen kann. Ich kann als Endverbraucher mit ein bisschen Mühe, kann ich mir auch Kobe Beef besorgen und bereite mir das daheim im Prinzip zu. Also das ging vor 30 Jahren einfach nicht. Heutzutage geht das einfach alles so. Und wenn wir jetzt nach Sizilien fliegen oder nach Vietnam oder Tokio oder in die Südstaaten, dann essen, haben wir dort die Chance, einen bestimmten Ort zu essen, der so eine bestimmte Idee mit sich bringt. Und genau das will ich als Tourist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch für den Landstrich, in dem wir uns befinden, wo wir momentan einen ganz großen Verlust von Selbstvertrauen erleben, wo diese ganze Ecke die letzten 25, 30 Jahre immer so runtergeputzt wurde oder auch nichts wert war, wo nicht gelernt wurde, dass das ein Ort ist mit Tiefe und Identität. Kann diese Art von Küche identitätsstiftend sein und kann im Prinzip Selbstbewusstsein, Wert in diese Region wieder reinbringen, weil man zeigt, wir arbeiten daran, dass Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern vielleicht noch nicht die Provence ist, aber irgendwann kulinarisch vielleicht werden wird oder kann, weil es dort Menschen gibt, die dort tolle Lebensmittel produzieren und sich mit der Region auseinandersetzen.
Ich bin zu Gast bei Willi Wagner und Micha Schäfer für HR Info, das Interview. Zu HR Info, das Interview, gehört auch immer unsere Interviewbox. Das ist hier diese hübsche Kiste auf dem Tisch. Dürfen Sie mal aufmachen und reingucken, was ich Ihnen mitgebracht habe.
Weingut Bickelstumpf, Buntsandstein Silvaner Trocken aus dem Jahrgang 2014. Ein Ortswein von einem VDP-Weingut mit 12 Alkohol aus Frickenhausen am Main.
Genau, ich habe Ihnen einen Wein mitgebracht, bin mir aber bewusst, dass das natürlich ein bisschen mit Risiko verbunden ist, einem Sommelier Wein mitzubringen.
Das ist es auch.
Aber ich dachte, ich traue mich mal.
Aber die Leute, die den machen, sind super. Die Melanie kenne ich schon, ach Gott, 15 Jahre oder so. Die hat bei meinem VDP gearbeitet und hat dann sich mit ihrem Bruder zusammen in diesem Weingut im Prinzip, hat das irgendwann übernommen und die machen gute Weine.
So. Ich habe Ihnen genau so einen Wein mitgebracht aus einer Region, in der Sie, wenn man so sagen kann, kulinarisch sozialisiert wurden, aus Franken. Sie sind zwar in der Nähe von Chemnitz geboren, als das damals 1981 noch Karl-Marx-Stadt hieß. Groß geworden sind Sie aber in Franken, die Lehre als Restaurantfachmann dann in Herzogenaurach. Danach waren Sie im Restaurant Essigbrätlein in Nürnberg, das damals schon einen Stern hatte. Ich würde sagen, wollen wir ihn aufmachen?
Ja, klar.
Das müsste so vom Konzept her doch erstmal ein Wein sein, der Ihnen liegt. Silvaner ist die typische Rebsorte der Region. Mhm. Darauf legen Sie oft Wert. Es wird Wert auf das Terroir gelegt. Auf der Flasche steht sogar Buntsandstein. Also ja. Der Boden ist ganz wichtig. Können Sie mit sowas was anfangen?
Also erstmal schmeckt der Wein wirklich sehr, sehr gut. Ich kann dann mit einem Wein was anfangen, wenn der Wein erstmal von Menschen gemacht sind, die sich irgendwie mit einer Region identifizieren, die sich im Fokus haben, also die Weine machen, die ihnen schmecken und nicht unbedingt dem Trinker schmecken sollen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist wie bei der Musik. Der Musiker, der für sich Musik macht, der macht meist immer größere Musik, als wenn jemand Musik macht, die irgendwie für die Massen im Prinzip hergestellt ist oder so. Damit kann ich erstmal grundsätzlich was anfangen.
Das nächste in der Box ist für Micha. Ich hätte Ihnen auch einen hessischen Handkäse mitbringen können, denn Sie haben ja auch mal in Frankfurt gekocht, in der Villa Merton. Aber es ist was anderes in der braunen Tüte. Ja, wir packen ihn aus.
Ein Avocado. Oh, jetzt ist es spannend.
Ein Avocado. Bei Ihnen kommt sowas wahrscheinlich nicht auf den Teller, oder? Das
nein,
widerspricht doch allem.
Ja, das widerspricht tatsächlich einigen.
Was halten Sie von einem Avocado?
Das ist sehr schwierig. Das ist für mich etwas, was ich auch gerne esse zu Hause und es ist ein sehr vielseitig einsetzbares Lebensmittel, was sehr beliebt ist in Berlin, glaube ich. Also man kriegt das echt an jeder Ecke.
Überall gibt es ja. Avocado, Eier, Egg Benedict, Sandwich und so.
Überall drin. Für mich ist es der Inbegriff von einem Lebensmittel, wo ich keine Ahnung habe, wie das hierher gekommen ist, wo das herkommt. Ich weiß noch nicht mehr, wie die Pflanze aussieht, an der das wächst. Und es ist ein riesiges Fragezeichen.
Bei uns in HR Info hat jetzt gerade die neue Staffel des Funkkollegs begonnen. Bis ins Frühjahr hinein dreht sich da alles um das Megathema Ernährung. Und die Avocado habe ich mitgebracht, weil sie das Symbolbild für unser Funkkolleg ist. Die ist auch vorne auf den Flyern drauf und ist da noch mit einem Heiligenschein versehen. Also eine Frucht, die vielleicht so die ganze Widersprüchlichkeit in sich trägt, mit der wir an das Thema Essen rangehen. Hochgelobt als gesundes Superfood. Allerdings auch mit einer verheerenden CO2-Bilanz, mit riesigem Wasserverbrauch in Regionen, die eh schon zu wenig davon haben. Also zeigt die Avocado vielleicht so das ganze Problem mit der Art und Weise, wie wir mit Essen umgehen?
Ja, schon, aber das Problem ist vielleicht nicht ganz so schwierig zu lösen. Also für mich liegt das Problem nicht darin, dass die Avocado aus, weiß ich nicht, Südamerika kommt oder wo auch immer die herkommt, Mexiko.
Da wird's, ich war jetzt erst in Mexiko, ja, da gab es genau. Viel Avocado und da wird es auch angebaut. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Sorten. Also ich glaube, ich war an einem Stand und da gab es 7 verschiedene Avocados. Genau. Also nicht so, wie wir das hier hat, da sieht man mal diese Sorte jetzt oder so. Oder dann gibt es immer diese länglichen oder so. Ne?
Und das ist genau das Problem. Also nicht, dass das jetzt über den Teich geflogen wurde. Ich denke, da kann man elegante Lösungen für finden, langfristig vielleicht. Sondern dass es da einfach keine Informationen zu gibt und alles so undurchsichtig ist. Also selbst wenn ich nicht so kochen würde, wie ich hier koche, wenn ich mit einer Avocado kochen würde, dann würde ich halt nach Mexiko fliegen und ich würde mir Avocados anschauen und gucken, was gut ist und was nicht, wie man das gut machen kann und was nicht und mir einen Erzeuger raussuchen, der das ordentlich macht, wo die besonders schmeckt und dann gucken, wie ich die hierher bekomme. Und dieser Informationsfluss ist einfach komplett unterbrochen. Und das finde ich ganz, ganz schwierig.
Oder auch natürlich, was wir hier in der Region einfach machen können, weil wir halt, wenn wir direkt mit den Produzenten arbeiten, dann kennen wir zum Beispiel den Kohlrabi zu einem bestimmten Zeitpunkt, wann der geerntet wird, wie groß der zu sein hat, wie die Blätter aussehen und so weiter. Aber was ist denn, wenn der Kohlrabi einfach mal 10 Monate länger im Erdreich gelassen wird und dann so groß ist wie so ein Babykopf und wahnsinnig harzig schmeckt und du auf einmal mit diesem Lebensmittel arbeiten kannst? Genauso wie wenn der Kohlrabi 3 Wochen alt ist, super klein ist, wie vielleicht so eine Physalis von der Größe her, und du dann damit kochen kannst, das geht bei der Avocado einfach häufig gar nicht, weil wir gar nicht die unterschiedlichen Reifemöglichkeiten kennen, weil das so ein Produkt ist, ist ein Lebensmittel, aber es ist eigentlich mehr ein Produkt, was in einem bestimmten Zeitpunkt von A nach B transportiert wird, wahrscheinlich noch unreif geerntet wird, dann künstlich auf dem Weg dahin, wo es denn hinkommen soll, gereift wird und es wird dem Kunden auf eine bestimmte Art und Weise angeboten und mit dieser arbeitet er dann oder nutzt sie dann, schneidet die auf, macht die sich auf sein Brot drauf und isst sie dann. Und das ist für uns viel zu wenig. Es fängt eigentlich viel spannender. Wie schmeckt denn so eine Avocado, wenn die unreif ist? Was kann man denn machen, wenn man Avocados fermentiert? Aber zum Stand anderen Tag, Zeitpunkt, was ist denn mit den Blättern von so einer Avocado? Wie schmecken die eigentlich? Oder dem Stängel?
Und was ist, wenn sie so ist, dass sie es nicht in den Handel schafft, weil sie die Standards nicht erfüllt?
Genau. Also wir kriegen ja trotzdem nur ein standardisiertes Produkt, was einfach irgendwie für den Handel gemacht ist. Das heißt, es darf nicht überreif sein oder unterreif, ich weiß nicht. Das muss bestimmte Kriterien haben, es muss wahrscheinlich auch eine gewisse Größe, Form, Farbe haben. Aber was ist denn mit dem ganzen Gemüse, was im Prinzip anders aussieht und so, ne? Und da haben wir überhaupt keine Chance, das irgendwie zu bekommen. Und dadurch arbeiten wir halt mit den Lebensmitteln, die hier sind, weil wir da viel tiefer in das Thema einsteigen können und viel tiefer uns mit dem Thema auseinandersetzen können.
Wir haben noch was in der Box, das ist wieder für Billy. Einmal reinschauen bitte.
Ein Buch.
Ein Buch heißt?
Kochen ist Politik von David Höhner. Warum ich in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden.
David Höhner, Schweizer Journalist und Autor, gelernter Koch. Und ich möchte Sie bitten, mal eine Passage daraus vorzulesen.
Kulturküche ist unpolitisch. Es gibt keine kommunistischen Eintöpfe, keine Nazi-Wurst. Der liberale Bratfisch existiert so wenig wie anarchistische Fritten. Am ehesten lassen sich noch Klassenunterschiede in den Töpfen der Köche ausmachen. Aber die Hühnersuppe vom Bauernhof ist derjenige vom Herrenhaus gleich.
Dankeschön. Wenn ich Sie beide jetzt anschaue, dann würde ich sagen, Kochen ist auf jeden Fall politisch.
Ja, wenn wir essen, treffen wir eine Entscheidung, indem wir Dinge kaufen. Und diese Dinge kaufen wir und die sind auf eine bestimmte Art und Weise produziert. Also wenn wir dieses 1,19 Euro Hähnchen kaufen oder nur die Brüste. Was passiert eigentlich mit den Schenkeln, die dann in irgendeinem Tiefkühlfach von einem großen Schlachterei sind und dann nach Afrika verkauft werden? Und also ich habe ja eine Entscheidung, was da passiert, ne? Und damit beeinflusse ich auch eine Region auf eine bestimmte Art und Weise. Und deswegen ist Essen total politisch und jeder hat eine, setzt ein politisches Statement mit dem, was er einkauft oder wieso er es nicht einkauft.
Politisch ist auch hier die Tür zum Restaurant, die wir jetzt schon öfter gehört haben, wenn es klingelt. Da hängen Aufkleber, keine Handys, keine Waffen, keine Fotos und no AfD. Warum leisten Sie sich den Luxus, dass Sie damit vielleicht auch Kunden bewusst ausschließen?
Wir schließen erstmal grundsätzlich niemanden aus. Wir schließen Menschen aus, die andere ausschließen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied meiner Meinung nach. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass ein Unternehmen auch eine politische Stimme hat. Und gerade heutzutage ist es wichtig, da auch Flagge zu zeigen und sich auch zu positionieren. Gerade in diesen doch sehr rechtsorientierten Zeiten ist das ein Statement, was uns, mir, sehr, sehr wichtig ist.
Aber steckt in dem Konzept nicht auch so die Gefahr, dass der Genuss dann irgendwann sehr verkopft wird, sage ich mal? Dass ich beim Menü darüber nachdenke, wie fällt jetzt die CO2-Bilanz aus? Ist das politisch korrekt? Denn wenn ich im Restaurant bin, will ich ja eigentlich unbeschwerten Genuss. Ich habe ja Freizeit.
Also ich glaube, so ein bisschen Nachdenken schadet nicht. Und mit Alkohol macht es vielleicht sogar Spaß.
Ich glaube, heutzutage treffen die Leute einfach gewisse Entscheidungen. Da stehe ich im Aufzug vom KDW und da sagt eine Frau Ende 40 zu ihrer 12, 13, 14-jährigen Tochter, wir brauchen heute Seife, flüssige, aber wir können nicht die Seife kaufen, die in der Plastikverpackung drin ist, weil das möchten wir nicht mehr. Und dann tun die sich überlegen schon mal, welche teure Seife sie im KDW kaufen können, die in einer Glasverpackung ist. Ich glaube, diese Frage vor 25 Jahren wäre undenkbar gewesen. Mit der habe ich mich vor 25 Jahren auch nicht beschäftigt. Und diesen Moment, dass Leute sich gewisse Handlungen im Prinzip klar machen, das tun wir einfach fortführen. Und damit kommen sie zu uns, weil sie wissen, hier kriegen sie transparent bestimmte Werte, die ihnen wichtig sind, einfach erfüllt. Ob das nun die Seife ist oder ob das nun das, was auf dem Teller ist. Das versuchen wir alles irgendwie zu durchdenken im Prinzip.
Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Genuss, Spaß, Verantwortung, Politik, Nachhaltigkeit. Wie kriegen wir das jetzt alles unter einen Hut zum Schluss? Also was ist die Essenz beim Essen, wie in der Küche, die Reduktion? Was ist das für Sie, Michael Schäfer?
Für mich geht es darum, eine Zukunft zu gestalten und das da eine Möglichkeit zu haben, möglichst aktiv mitzumachen. Und das gilt sowohl für mich privat, als auch für mich als Koch, als auch für uns als Speiselokal, für die Mitarbeiter, für die Erzeuger, mit denen wir arbeiten, für die Stadt, in der wir arbeiten.
Es gibt immer wieder was Neues, was spannend ist, womit man sich beschäftigt. Und das beeinflusst unsere Denker, unseren Wertekosmos. Und das beeinflusst das einfach alles, weil man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und das geht ja auch in jeden Lebensbereich über. Das ist bei dieser Seife-Thematik, wo man einfach drüber nachdenkt, kaufe ich jetzt hier im Rossmann irgend so eine Seife, die ich mir auf den Körper male, oder nehme ich eine Hartseife, weil die nur in Papier eingewickelt ist, zum Beispiel, ne? Und ich damit keinen Müll im Prinzip produziere. Das geht so weit, dass wir uns eigene Mülleimer gestalten, die man ausspülen kann, wo man keine Plastiktüten mehr einfach verwenden, wo wir bewusst auf Sous-Vide versuchen zu verzichten oder uns auf einem Weg befinden, um nicht mehr Plastik, vakuumgegartes Fleisch im Prinzip im Restaurant zu haben. Und somit beschäftigt man sich mit gewissen Dingen. So beschäftigt man sich damit, kann ich eigentlich noch bei einer Großbank mein Konto haben oder muss ich zu einer kleinen Bank gehen, die eine ganz andere Politik hat, wo sie ihr Geld anlegen. Und ich glaube, das betrifft und das zeigt unsere Arbeit einfach in gewisser Weise.
Michael Schäfer und Billy Wagner vom Berliner Speiselokal Nobelhart und Schmutzig. Vielen Dank für das Gespräch. Das war HR Info das Interview. Den Podcast und viele andere tolle Sachen zum Hören gibt's in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Ich bin Christoph Schelt.